Diese Folge wird unterstützt von Brainseeker Consulting, der 360-Grad-Personalberatung für Unternehmen und Kandidaten in Aerospace und Defense. Wir bringen die richtigen Menschen zusammen mit Herz, Verstand und Leidenschaft für Technik. Jetzt folgen auf LinkedIn oder Instagram. Mein heutiger Gast ist Andreas Gundel, Geschäftsführer von Bavaria. Herzlich willkommen, Andreas.
Hi Tom, freut mich, dass ich da sein darf.
Andreas, ich bin hier im hohen Norden zu Hause, du im tiefen Süden. Wir sprechen per Remote miteinander. Wir kennen uns schon lange. Du hast früher auch bei Ingenieurbüros gearbeitet. Das haben wir gemeinsam. Also vor roundabout ungefähr 15 bis 20 Jahren haben wir uns kennengelernt. Und du bist so seit einigen Jahren Geschäftsführer von Bavaria. Vielleicht erklärst du einmal ganz kurz, wer du bist und was Bavaria macht.
Ja, gerne. Ganz kurz, natürlich schwierig. Du hast ja gesagt, du kennst mich schon. Ich würde jetzt gerne erstmal 3 Stunden erzählen, aber ich sehe schon an deinen aufgerissenen Augen, lieber nicht so viel erzählen. Mein Name ist Andreas Gundel. Ich bin tatsächlich zweisprachig. Das heißt, wir könnten auch auf Bayerisch wechseln, aber das tue ich jetzt nicht. Dann wir bleiben hier im Deutschen, was ich so Hochdeutsch nenne. Bin 58 Jahre alt, wohne in Bayern. Bin auch so richtiger von Herzen her Bayer. Bazi, wie man so schön aus dem Norden herunter sagt. Ich fange mal nach der Schule an, bin nach der Schule zur Bundeswehr gegangen. Das ist ja in unserem Kontext mittlerweile durchaus oder wieder relevant. Fallschirmjägeroffizier, also so richtig volle Möhre, was geht. Das, was dann später KSK wurde, habe dann irgendwann gesagt, naja, jetzt lerne ich auch lesen und schreiben. Heißt, ich habe dann bei der Bundeswehr Elektrotechnik studiert. War dann noch ein paar Jahre in der Truppe, wie das so schön heißt, und bin dann in der Industrie und, was du eben schon angedeutet hast, dann eben auch in dieses Umfeld Ingenieurbüro, kam tatsächlich über eine MTU Aero Engines Tochter in dieses Gefilde rein, in die 2000er. Und dann bin ich wirklich, weil ich eigentlich Heeresoffizier bin, in die Luftfahrtfraktion, in die Raumfahrtfraktion gewechselt und bin dem dann jetzt mittlerweile auch schon 25 Jahre treu geblieben. War dann aus der Industrie heraus, war in Augsburg lange Geschäftsführer, einem richtigen Mittelständler, also wirklich so Größenordnung 500 Mitarbeiter, ehrenamtlicher Vorstand, denn der Verband hier, also der Rechtsformverein, da leistet man sich einen ehrenamtlichen Vorstand in der Industrie. Und irgendwann kam jetzt nach einigen Jahren die Option, mein Stellenvorgänger, der Geschäftsführer, hat aufgehört. Er überlegt, Mensch, mache ich es richtig gescheit oder höre ich auf, weil du als Vorstand zwar mitschwurbelst, aber nicht wirklich im Tagesgeschäft aktiv rumwerkelst. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist so eine geniale Idee mit diesem kooperativen Modell, mit der Verbandsarbeit. Und wir haben in der Luftfahrt, in der Raumfahrt so viel Eingriffe aus Politik, aus Netzwerken, dass ich mir dachte, das versuche ich jetzt mal. Und bin jetzt seit 3 Jahren hier Geschäftsführer. Und boah, ja, macht richtig Spaß.
Von Bavaria. Bavaria, da kann im Prinzip jede Firma Mitglied werden aus der Luftfahrt, aus der Raumfahrt, aus der Verteidigungsbranche, wahrscheinlich Universitäten und so weiter und so fort auch. Und ihr habt ein paar hundert Mitglieder oder wie viele?
Ah, danke für die Steilvorlage. Hatte ich schon prompt vergessen. Ein bisschen den Werbeblock einbauen. Also die Rechtsform ist Verein, Bavaria e.V. Da steckt auch der bayerische Cluster Aerospace drin. Der ist wiederum so ein bisschen durch die Staatsregierung getrieben. Kann ich gerne was erzählen. Aber ja, wir haben Mitglieder. Wir haben 340 Mitglieder, davon 300 Firmen. Der Rest ist dann die Stadt Augsburg zum Beispiel, Ingolstadt, Fraunhofer Gesellschaften, DLR-Institute, aber eben 300 Firmen, Unternehmen mit Sitz in Bayern und oder zumindest mit einem Footprint hier, dass sie sagen, wir wollen in und mit Bayern auch Geschäft machen.
Kurz zur Erklärung für den Hörer: Es gibt einen sogenannten Bundesverband, BDLI, der ist so ganz nah dran in Berlin, in der Politik zu Hause. Und dann gibt es relativ viele Landesverbände. Andreas, ganz stark vereinfacht gesagt, pro Bundesland ein. Wir beide wissen, das ist nicht ganz so, aber das würde jetzt zu weit führen, das so noch detailliert zu erläutern. Aber dadurch, dass Bayern so ein Riesenbundesland ist mit knapp 10 Millionen Einwohnern, roundabout, kann man ja sagen, dass das auch so mit einer der bedeutendsten Landesregionalverbände ist in Deutschland, Bavaria, und auch einen gewissen Einfluss hat dann auf die Politik.
Also letzteres gerne, ersteres, jetzt kommt dieses Bayerische mir, sondern mir. Also ich bin bestimmt nicht schüchtern und bescheiden. Will jetzt nicht sagen, wir sind einer der bedeutendsten. Wir haben mit Sicherheit eine Bedeutung. Also gar keine Frage, in der Branche ist das sicherlich eine Hausnummer. Es ist sinnvoll und zweckmäßig mit uns zu sprechen. Heißt aber nicht, dass da irgendwer drumherum weniger bedeutsam wäre. Was wir machen können, wir können tatsächlich auch in die Politik hinein, auch in die bayerische Staatsregierung, aber hin und wieder über den Bundesverband auch nach Berlin, das ein oder andere an Botschaften, an Ideen, aber auch an Empfehlungen aussprechen.
Ist ja auch wichtig, dass man sich da austauscht, ne? Dass es eine Anlaufstelle gibt. Man muss sich ja immer vorstellen, gäbe es solche Verbände nicht, müsste man sie erfinden. Ne? Also man muss sich das mal alles wegdenken, diese ganze Landschaft. Dann wäre es doch schwierig, oder?
Also das glaube ich auch. Du hattest in einem anderen Podcast ja mal irgendwie auch das Thema Lobbyarbeit mit vertraut und verarbeitet. Und das ist auch ein total spannendes, komplexes Thema. Und der Begriff ist schon so ein bisschen nach wie vor negativ belegt. Ist aber meines Erachtens, so wie ganz viele Sachen, erstmal 95% super. Du hast dann 5% Arschgeigen, Entschuldigung, die versauen dir dann das Thema. Aber die 95%, die sind in der Tat wichtig. Weil so wie andere auch, haben wir mit der Luftfahrt und der Raumfahrt so ein komplexes Thema, das muss ja irgendwer auch in die Politik hinein erklären. Du kannst ja von einem normalen Menschen nicht verlangen, dass er das schnell mal versteht. Also das muss man schon auch erläutern können.
Ja. Und ein Geschäftsführer von irgendeinem ja, in Bayern ansässigen Unternehmen, der hat jetzt auch nicht 20 Stunden pro Woche Zeit, allen immer zu erklären, wo sollte Forschung gemacht werden, welche Grundlagenforschung ist vielleicht wichtig, welche Programme, ich glaube, jeder Hörer weiß, was ein Programm ist, was damit gemeint ist, das ist nicht das TV-Programm gemeint, werden kommen in Zukunft. Und wie sind wir international auch verflochten und wettbewerbsfähig? Wir lernen ja gerade auch dazu, dass wir immer mehr in Europa schon kooperiert haben in der Vergangenheit, gerade Deutschland, Frankreich, Airbus steht natürlich an erster Stelle, große Firma, die international sehr verflochten ist. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass es da Leute wie dich gibt, die eine Anlaufstelle sind, die vielleicht zwischen Wirtschaft und Politik vermitteln. Ist das so ein bisschen richtig wiedergegeben von der Aufgabe her?
Ja, wollte ich gerade sagen. Und du kannst die Forschung noch mit dazu nehmen, weil das ja auch nochmal so eine Landschaft ist, um zu sagen, wie bringen wir die drei Parteien, wenn man so will, unter einen Hut. Und auch in Richtung Unternehmen, als Vorteil für die Politik, haben wir was durchaus, ja, Neutralisierendes oder was Objektives. Weil du natürlich dann, wenn du als Einzelunternehmen eine Argumentation fährst, dann hast du natürlich auch ein Stück weit dein Unternehmensinteresse im Blick. Und da kommen halt die Verbände ins Spiel, die dann tatsächlich dann eher auch mal für eine ganze Branche sprechen. Das kann im Einzelfall dazu führen, dass du mir sagst, Unternehmen A oder B sieht eben auch nur einen Teil der Wahrheit und wir ergänzen vielleicht die eine oder andere Sichtweise, so dass man ein runderes Bild gibt.
Wenn wir auf Bayern blicken, du kannst mich ja mal ergänzen, bitte. Also, ich weiß, dass ihr auch da verschiedene große Standorte habt. Wenn ich so in Gedanken Bayern mir vor Augen führe, dann habe ich auf jeden Fall Ottobrunn natürlich vor Augen. Wir haben natürlich einen großen Airport auch, logischerweise in der Nähe von München, aber ihr habt Oberpfaffenhofen, nochmal einen großen Standort. Dann habt ihr Manching. Sicherlich noch so die Region, das ist um und bei Audi Ingolstadt, die jetzt Manching noch nicht gehört haben. Dann habt ihr aber auch überall in Bayern noch so Hidden Champions und kleine Mittelständler, die zu Hause sind. Welche großen Standorte würdest du noch erwähnen? Nürnberg vielleicht, Frankenland noch?
Bayern. Bayern würde ich als großen
Bayern.
Standort bezeichnen. Bestes Bundesland der Welt. Na, ernsthaft. Ja, du hast ja schon ein bisschen angefangen. Also positiv der Speckgürtel in und um München herum mit Oberpfaffenhofen, Ottobrunn, Garching. Da darf man die TUM, die Technikuniversität, nicht vergessen. Dann hast du über München so ein Dreieck gelegt. Da hast schon mal ganz viel abgebildet. Ja, klar ist das ein Center of Gravity. Das ist so ein Hotspot. Wunderbar. Augsburg ist so ein eigenes Zentrum, wo er da kommt das nächste. Geht natürlich fließend ineinander über, so im Westen mit Oberpfaffenhofen und dann kommt Hensoldt, Fürstenfeldbruck, und zack, sind wir schon in Augsburg, geht's da weiter. Ingolstadt, eben nicht nur Audi, sondern Airbus, Defence and Space ist da groß, Brick Air, die Start-up-Szene ist dort ganz, ganz spannend. Auch die Stadt Ingolstadt macht in dem Thema Drohnen, elektrisch fliegen, urbane Mobilität einiges. Nürnberg natürlich, nicht zuletzt auch Siemens, das ist ja auch so ein Schwergewicht, die kannst du auch in dem Segment noch reinbringen. Bis rauf nach Würzburg, das würde ich nicht vergessen, Satellitenthema. Und du hast viele so kleine Hightech-Unternehmen, ich sag mal, Subsidiaries, wie es Norddeutsch heißt, keine Ahnung, so kleine Locations, Städtchen, Dörfchen. Hof Plauen zum Beispiel, der ist so ganz an der Grenze, ist so ein kleiner Flughafen, das ist total spannend. Flughafen Augsburg auch. Also Kreuzungwehr, das ist ja auch einer der großen Vorteile von Bayern oder der ja, Alleinstellungsmerkmal, was auch immer, egal, ein Markenkennzeichen, irgendwie Flächenstaat, viele Unternehmen, deshalb haben wir auch so viele Mitglieder, weil da eben auch ganz viele kleine, größere Unternehmen sind und da ordentlich mitmischen.
Was treibt dich an, Andreas? Du bist Geschäftsführer von diesem Verein, du vertrittst die Interessen der 340 Mitglieder, ihr habt eine Mitgliederversammlung jedes Jahr, du hast hunderte Gespräche, Termine mit all den Protagonisten, die du eben erwähnt hast. Du besuchst sicherlich auch Mitglieder hier und da. Was treibt dich an? Du stehst morgens auf, fährst ins Büro und sagst, jetzt, heute und morgen und in 5 Jahren will ich.
Ja, boah, jetzt wird es richtig fad. Jetzt ist einfach der Spaß. Es ist wirklich so die Begeisterung. Du bist als Verband, das ist die Kehrseite, notorisch klamm. Du kannst nicht zumindest auf der Euro-Seite nicht aus dem Vollen schöpfen. Das ist echt schade, weil du einfach ziemlich coole Themen hast. Und das ist eigentlich der Antreiber, den ich habe, diese coole Themen. Es ist unglaublich, was du, wenn du diese Mitglieder und die Stakeholder, sprich Politik und Forschung und vor allem die Unternehmen nimmst, und allein in diesen Dimensionen Raumfahrt, Luftfahrt nimmst, was du an Themenvielfalt begegnest, das ist irre. Das macht auch so einen Spaß, das stresst, das ist echt anstrengend. Manchmal habe ich das Gefühl, jetzt platzt mir gleich der Kopf, weil es tausend spannende Sachen sind und jeder kommt mit irgendwas. Und genau das vertrittst du ja auch. Du sagst ja die ganze Zeit, ich bin euer Dienstleister, sag mir, wo das Problem ist und dann suche ich irgendwen oder irgendwas, woraus wir dann eine Lösung basteln können. Und das klingt echt schräg, aber das ist wirklich was, was mich total fasziniert. Immer in diesem Umfeld Luft- und Raumfahrt, was per se cool ist. Also mit denen kannst du immer punkten.
Wie ist der Austausch mit der Politik dann? Sicherlich habt ihr ja da eine Staatskanzlei, also Ministerpräsident, ihr habt aber auch natürlich einen Wirtschaftsminister lokal. Wie findet so ein Austausch statt? Für dich ist das ja Alltag, dass du da mit den Leuten direkt sprichst oder mit Mitarbeitern von denen aus der Politik. Aber erklär das mal jemandem auch, der jetzt sagt, oh, habe ich noch gar nicht erlebt, der noch nicht auf dem parlamentarischen Abend vielleicht war, der Luft- und Raumfahrt studiert und sagt so, hä? Was macht der da? Habe ich noch nicht ganz verstanden.
Also das ist wie in Unternehmen auch letzten Endes adaptiert auch eine spezifische Situation. Also was ich damit meine, zum einen hast du halt mit diesem Politik oder politischen Apparat, das ist ein relativ großes Unternehmen, so ein Staat, so eine Staatsregierung oder so eine Bundesregierung und zum zweiten ganz viele Hierarchieebenen. Und dann gibt es einfach das, was wir so Arbeitsebene nennen, mit denen ich einfach arbeite, das sind ganz normale Menschen. Und bei den Politikern, klar, hängt es jetzt davon ab, welches Mandat die gerade haben, welche Position die einnehmen. Natürlich rede ich mit dem Staatsminister hier, mit dem Herrn Aiwanger oder mit dem Ministerpräsidenten anders als jetzt unmittelbar im Tagesgeschäft mit der Arbeitsebene. Aber das machst du im Unternehmen auch. Also das ist jetzt gar nicht so schräg. Es ist ein bisschen formaler. Da bin ich der Meinung, da kommen auch viele Politiker, unabhängig von irgendwelchen Inhalten. Ich trage nicht jede Position mit, egal wer da rumschwurbelt, Berlin oder München. Aber Politiker, das ist schon ein beinharter Job. Also die müssen auch richtig viel machen. Und ich habe oft das Gefühl, da schaut von außen irgendwer drauf. Und dann haben wir 80 Millionen Bundestrainer. Jeder weiß es besser, jeder kennt sich genau aus. Es ist halt leider nicht so einfach. Wenn Menschen miteinander zusammenleben und dann auch arbeiten, dann wird es halt sehr schnell komplex. Also das ist kein einfacher Job. Und was ich halt mache, ist halt einfach die Kollegen und Kolleginnen ansprechen. Und da muss man halt mal ein bisschen aufwendiger Termine vereinbaren. Und was ich eben auch gut finde, zumindest mit den Politikern, mit der politischen Ebene, mit der ich immer wieder zu tun habe, die fragen halt auch ganz konkret. Da wird nicht viel rumgeschwurbelt, sondern pass auf, was willst denn du von mir? Red nicht, sondern, also sag was. Was ist genau das Thema? Und das glaube ich, das muss man auch erstmal lernen. Ich musste das erstmal lernen, nicht Geschichten erzählen, sondern relativ zügig auf den Punkt kommen, argumentieren. Und nochmal, das ist jetzt nicht wirklich so gravierend anders, wie es vielleicht im Umfeld Unternehmen ist.
Was sind denn so die wichtigsten Themen auf der Agenda aus der Sicht von Bavaria aktuell? Kann man da Schwerpunkte nennen oder sagst du, das ist alles so vielfältig, das ist so ein Riesenblumenstrauß, kann ich hier alles gar nicht so griffig zusammenfassen?
Ja, also ich sage ja, wenn wir noch 2, 3, 4 Stunden Zeit haben, gerne. Ich glaube, also das eine ist, versuch's mal so ein bisschen auseinanderzuziehen. Du hast ja das Thema Luftfahrt, das Thema Raumfahrt. Bei den Raumfahrern ist natürlich jetzt, also bei beiden schlägt gerade völlig durch, wie überall in der ganzen Gesellschaft, das Defense-Thema. Das kann man nun Rüstung nennen oder Sicherheitsindustrie oder Verteidigungsindustrie oder Dual Use. Man kann da schwurbeln, wie er mag, aber du kommst am Ende des Tages dazu. Es geht nun mal um das Thema Verteidigung und Sicherheit. Also wirklich Rüstung, das ist was, was gerade komplett durch alle Ebenen durchschlägt, und zwar Luftfahrt wie Raumfahrt auch. Und dann kommt es wieder darauf an, wie geht man jeweils damit um. In der Luftfahrt habe ich viele Unternehmen, die sind dem Thema schon viel näher, schon viel, viel Jahre dabei. Bei der Raumfahrt, gerade die europäische Raumfahrt, hatte immer so diese Ausrichtung zivil. Und da kommt man jetzt mehr und mehr dazu und sagt, naja, okay, wir öffnen uns dem auch in der Kommunikation, aber auch in der Anwendung. Und das ist ein Stück weit auch so ein, ja, so, wenn man will, ein Transformationsprozess, ein Umstellungsprozess bei vielen Unternehmen. Aber, und jetzt komme ich wieder mit dem nächsten Schreckenswort, Zeitenwende. Das ist halt was auch, was in die Köpfe rein muss. Das ist vielleicht so 20% Bavaria Geschäftsführer, 80% Mensch Meinung. Ich habe das Gefühl, bei den meisten ist dieses Thema Zeitenwende nicht im Kopf angekommen. Also da wird so getan, als ob, aber man will diesen Weg noch nicht zu Ende gehen. Ich persönlich meine, ihr solltet mal ein bisschen schneller gehen. Ihr werdet da nicht dran vorbeikommen. Und das ist ein Thema, das bei uns ganz massiv wirkt. Also was wir auch sehen, interessanterweise, uns beschäftigt gerade dieses Automotive-Thema sehr stark, die jetzt alle ganz massiv in das Thema Aerospace, Luftfahrt, Verteidigung rein wollen und überhaupt keine Ahnung haben, und zwar nicht technisch. Technisch ist das eigentlich keine große Hürde, sondern das ist einfach eine andere Sprache. Ich habe mal gelernt, dass diese Automobilmodelle, von denen ich als Laie sage, das ist jetzt irgendwie ein 3er, 5er, 7er, die haben dann irgendwelche komischen Abkürzungen und Namen. Die Insider wissen sofort, wovon sie sprechen, ich verstehe kein Wort. Und umgekehrt, du weißt es, in der Luft- und Raumfahrt ist es eben genauso. Und damit geht es schon los. Und was ich auch beeindruckend finde, was wir jetzt auch machen, ist so Grundlagenthema Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Was ist eigentlich die Bundeswehr? Was ist denn ein Einzelplan 14? Und das ist wirklich beeindruckend, ja, wir haben halt 30 Jahre Pause gemacht und wir müssen jetzt diese Wissenslücken wieder schließen und die Unternehmen befähigen, da reinzukommen. Also das ist ein weiteres Thema, das uns da beschäftigt. Natürlich ist ja mal die Sachen, die schon länger strahlen, elektrisch fliegen. Das ist ja nach wie vor nicht weg, dieses Thema. Klar hatten wir jetzt ein paar Baustellen hier, ein paar unangenehme Nachrichten aus Unternehmen, aber die Branche und das Thema als solches ist ja nicht weg. Das nächste sind die Launcher für die kleineren Raketen. Das ist auch ein super Thema für uns. Wir sind jetzt froh, dass Ariane gestartet ist mit dem Großen, mit der Ariane 6. So dass es da weitergeht, dass wir überhaupt mal Zugang haben. Und in der Folge kommen jetzt die ganzen Satelliten und auch die Anwendungen. Anwendung ist ein Riesenfeld. Da braucht es eben auch nochmal was. Was machen wir mit Raumfahrt? Anwendung, auch in anderen Branchen. Und das einfach weiter zu treiben und weiter zu bespielen. Das ist halt interessant und spannend im Moment. Das sind so die zentralen Themen oder so eine Handvoll. Aber das wird dauernd angeschoben. Da kommen dauernd neue Themen dazu. Oder Schwerpunkte, dass man mal ein bisschen schauen muss, was ist gerade los.
Spannend. Ich würde gerne das Thema Automobilwirtschaft ein bisschen vertiefen mit dir. Ich habe auch mal in dem Kontext vor Jahren eine Firma dabei beraten, aus der Automobilbranche einzusteigen in die Luftfahrt. So, das ist dann natürlich auch eine interessante Erfahrung, dann den Prinzip das kleine 1x1 erstmal zu zeigen, auch pass auf, so und so und so läuft der Hase, über die und die Stückzahlen reden wir. Das ist ja immer auch sehr, sehr interessant zu sehen, wie viele Flugzeuge werden im Jahr von Boeing und Airbus zusammen produziert. Ich glaube, es sind weniger als 1500 weiterhin,
Ja.
obwohl man könnte wahrscheinlich 2000 oder 3000 pro Jahr ausliefern. Aber wir sehen ja gemeinsam bei uns in der Branche, dass es relativ schwer ist und das liegt dann an der Supply Chain oder die sind zu klein. Aber ein eine große Hürde ist eben auch dieses Thema Zulassung. Du hast es eben so wunderschön auch beschrieben. Also wie kann ich denn überhaupt heute Automobilteile herstellen? Meinetwegen einen Benzinmotor und dann erkenne ich, naja, das Thema Defense ist en vogue. Und hab ich das richtig verstanden, dass diese frei gewordenen Kapazitäten auch eine gewisse Chance darstellen, um dann Defense-Produkte für die Zukunft an diesen Standorten zu produzieren? Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, absolut. Also das sehe ich als Riesenchance. Ich würde sogar noch weitergehen. Also eine Chance wird es ja erst, wenn das Angebot auch entsteht. Ich sehe es eigentlich als Notwendigkeit. Jetzt wird es natürlich eng, jetzt wird es knifflig. Jetzt müsste man das Thema staatliche Souveränität und Daseinsvorsorge und all diese Dinge mal in Angriff nehmen und sagen, liebe Politik, du musst eigentlich dafür sorgen, dass ausreichend Kapazitäten da sind. Also im Prinzip musst du das Businessmodell für die Unternehmen schaffen, indem sie eben die Defense,
Bestellen.
genau, ganz platt, das ist der Punkt. Und das sehe ich halt kritisch aktuell. Es ist allen klar, wir müssen was tun, aber alle Mitspieler haben jetzt 30, 40 Jahre sich, sagen wir mal, arrangiert, in einem völligen Friedensszenar zu denken und zu arbeiten. Und wir müssen da meines Erachtens, also wenn wir eine realistische Chance haben wollen, müssen wir da wirklich substanziell dieses System aufreißen. Und das ist natürlich schwierig. Also du verlangst gerade von den Fröschen, dass sie den Teich austrocknen. Das wird richtig eng. Also da wird noch eine Menge passieren müssen. Und oder, ich erinnere an dieses Sondervermögen, 25 Milliarden werden in den USA bestellt, wir kaufen irgendwo ein. Das können wir auch machen, dann ist dieses Problem gelöst. Das hat aber dann den Nachteil, ich sage zumindest die wirtschaftspolitische Komponente, die bleibt dann auf der Strecke. Also ich glaube, da sind wir gut beraten, wenn wir da mehr europäisch und auch mehr deutsch und sorry, mehr bayerisch einkaufen und dann einfach sagen, ja, okay, und jetzt zu sagen von 0 auf 100, ja, aber jetzt muss alles sofort verfügbar sein, das kann kaum oder gar niemand leisten.
Was würdest du dir denn wünschen am allermeisten? Ich sage jetzt ganz bewusst nicht von der Poli okay, von der Politik, dass sie mehr bestellen und zum frühen Zeitpunkt sich auch committen, weil das braucht ja Unternehmen. Sonst kann ein Unternehmen nicht auf die Produktion anlaufen lassen. Da gibt es ja bestimmte Vorgaben auch, wollen wir mal ganz stark vereinfacht formulieren hier. Ne? Man kann nicht einfach so Bomben auf Lager halten. So, das muss einfach mal jeder Hörer auch verstehen, sondern da muss es irgendjemanden geben, auch von der Bundesrepublik Deutschland, der auf den Bestellknopf drückt oder der sagt, ihr dürft das produzieren. Schrägstrich, ihr dürft das exportieren. Also, ne, es gibt natürlich viele schöne Produkte oder irgendwelche Drohnen oder. Aber das muss man, glaube ich, wirklich verstehen. Da ist wirklich die Politik gefragt an der Stelle oder das BAAINBw in Koblenz, wo mehr als 10.000 Leute arbeiten. Was mich wirklich stört in dem Kontext ist, dass da so eine gewisse, die sind alle in so einem Rechtfertigungsmodus, so ja, aber so ist es ja in den letzten 30, 40 Jahren gewesen und wir können ja auch nichts dafür, dass es das nicht schneller geht. Wo ich denke so, naja, also wenn alle so denken und sich permanent nur rechtfertigen und sagen, ja, es geht halt nicht schneller, dann wird es halt schwierig. Welchen Wunsch hast du an diese beteiligten Stakeholder, an diese beteiligten Institutionen, damit wir schneller werden?
Ja, also dass alle sich ein kleines bisschen bewegen. Also ich sehe da tatsächlich auch in allererster Linie die Politik in der Pflicht. Und man kann natürlich sagen, wir haben verschiedene Regularien. Auch das BAAINBw könnte jetzt schon einiges schneller bearbeiten. Es ist aber auch zu leicht zu sagen, ja, BAAINBw muss nur schneller sein und dann ist alles gut. Das ist nicht fair. Das ist einfach, da zeigt jetzt im Moment jeder auf jeden und zwar völlig zu Recht und sagt, ja, aber und ich muss mich ja an meine Sachen halten. Wir haben jetzt hier so eine Straße und da stehen 10 Tempo 30 Schilder hintereinander. Und jetzt verlangen alle, du musst aber jetzt schneller fahren. Und ja, dann mach das Schild weg und ich fahre schneller. Nein, nein, du musst schneller fahren. Die Schilder können wir jetzt nicht weg. Wir haben jetzt keine Zeit zum Schilder wegräumen. Und da glaube ich, wenn da jeder sich so ein bisschen bewegt, da muss einfach jeder hinlangen und sagen, ja, ein gewisses Risiko müssen wir jetzt eingehen. Vielleicht sogar einen Schritt vorher anfangen, führt doch mal eine ehrliche Diskussion. Brauchen wir Bundeswehr? Sagen wir, wir müssen uns verteidigen, dann zieht das Ding durch oder lasst es. Entschuldige, das wird jetzt so ein bisschen polemisch, aber das sind Diskussionen, die wir vor 30, 40 Jahren schon hatten. Wollt ihr wirklich Bundeswehr? Wollt ihr verteidigungsfähig oder was auch immer, tüchtig, tauglich, irgendwas sein? Dann muss man das auch durchziehen können. Und wenn nicht, dann nicht, dann ist es auch okay. Aber wir können nicht Fisch oder Fleisch, keine Ahnung.
Ein Thema, was ja auch immer mehr Bedeutung gewonnen hat, insbesondere auch jetzt durch die Ernennung einer Bundesraumfahrtministerin, ist das Thema Raumfahrt. Wenn man sich vor Augen führt, und du korrigierst mich bitte, ich bin der Meinung, dass weniger als 20.000 Menschen in der Raumfahrt in Deutschland arbeiten. Da liege ich richtig, falsch, um und bei, plus minus.
Also da knabbern wir auch schon eine ganze Zeit lang dran. Weil meine Frage wäre jetzt leider sofort zurück, was meinst du damit?
Ja, klar.
Weil das ist total schwierig, dann zu sagen, wer arbeitet denn in der Raumfahrt? Also, geht es jetzt um Raumtransport oder gehen wir bis runter die Outdoor Activities, die sagen, ja, die ganze App funktioniert nur durch Raumfahrtdaten. Dann arbeiten die für mich alle in der Raumfahrt. Weil ich sage, ihr würdet keinen müden Euro verdienen, wenn ihr diese Raumfahrt kommt. Also, sorry, dass ich da so ein bisschen aufweiche, schwierig zu sagen. Der Hebel, und das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich viel lieber geben würde. Der Hebel entsteht nicht durch die Menge der unmittelbar in der Raumfahrt oder auch in der Luftfahrt tätigen Arbeitsplätze.
Aber darauf wollte ich aber hinaus, Andreas.
Okay.
Kleine Branche mit wenig Beschäftigten,
Genau.
unfassbare Wirkung.
Genau, das ist der
Und
Punkt. Das ist
so.
sehr genau. Dann sind wir nicht
Nur
sofort.
damit ein Hörer das auch greifen kann, wir
Ja.
haben knapp, ich glaube, oh Gott, wir hatten mal 40 Millionen Erwerbstätige, ich glaube, jetzt haben wir 45 Millionen Erwerbstätige um und bei. Wenn man
Ja.
dachte, lass es 50.000 Beschäftigte sein, hochgegriffen, wenn du alle zusammen addierst. Oder
Ja.
30.000, Banane.
Ja.
Aber genau, worauf ich hinaus will, ist, kleine Branche, Bundesministerin Anna.
Ja.
Das hat ja einen Grund, das hat ja einen Hintergrund. Das kommt ja nicht von irgendwo her, weil die jetzt gesagt haben, weil Herr Gründel so tolle Lobbyarbeit gemacht hat, gesagt, wir brauchen eine Raumfahrtministerin im Bund. Korrekt?
Ja, absolut. Also das eine ist tatsächlich diese Hebelwirkung, die wirklich in ganz, ganz viele Branchen, Industriezweige abstrahlt und da einfach zwingend notwendig ist. Wenn man da sagt, ja, das sind ja nur ein paar Tausend, wie du zu Recht sagst, aber wenn die es nicht tun, wenn wir das nicht machen, dann stehen wir hier ganz schnell still. Also das ist wirklich ein Riesenhebel. Das Zweite, das würde ich mal so in die Zukunft schauen, das ist so die Schnittstelle zum Wirtschaftsministerium. Das ist natürlich auch ein wirtschaftspolitisches Zukunftsthema, wo man sagt, da ist jetzt so eine Dynamik im Markt, das sollten wir auch begleiten. Also da sollten wir durchaus uns den einen oder anderen großen Happen auf dem Kuchen auf den deutschen Teller ziehen. Und das Dritte ist, da komme ich wieder zurück zu dem Thema von eben, dieses Thema Souveränität. Also wir sind derzeit über Daumen so ziemlich bei allem mit mindestens 75% oder mehr von irgendwelchen ausländischen Aktivitäten völlig abhängig. Mich erstaunt manchmal die Leichtfertigkeit, mit der das so akzeptiert wird. Und nur auch deshalb, glaube ich, ist es ganz, ganz dringend erforderlich, dass wir da mehr Selbstständigkeit reinbringen. Das sollten keine Scheuklappen sein. Ich sage nicht, dass wir das ohne irgendwen anders machen können, aber im Moment ist es so, dass wir überhaupt nichts alleine, oder jetzt übertrieben, aber fast nichts alleine können. Und ich meine, wir sollten da ein Stück weit Selbstständigkeit und Souveränität und auch Selbstbewusstsein wieder reinbringen, dass wir überhaupt am Tisch sitzen können und fundiert mitreden.
Ein elementares Thema in dem Zusammenhang, was viele aus der Branche auch kennen, ist das Thema FCAS, Eurodrone, und andere Programme. Wie stehst du zu diesen Themen? Also auch für den Hörer, der davon noch nie was gehört hat. Es werden heute irgendwelche Produkte hergestellt oder Flugzeugprogramme, Kampfjets, und die Industrie fordert, dass irgendwann neue entwickelt werden. So, wer soll diese Entwicklung bezahlen? Das kann eigentlich nur der Staat sein oder irgendein Kunde. Der Kunde ist eben niemand aus der Wirtschaft. Da bestellt nicht mal eben einer irgendein Kampfjet. Das können nur Staaten beschaffen. So, das musst du einfach mal nochmal verstehen, auch im Gesamtkontext. Wie siehst du diese Programme? Wo stehen wir da? Geht es da schnell genug voran? Oder weil die Entwicklungskompetenz haben wir beide ja auch gelernt als ehemalige Ingenieurbüro-Manager, die geht irgendwann flöten. Heißt, die Leute, die solche Produkte entwickeln können, die warten nicht von morgens bis abends darauf, dass irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, können Sie mal bitte eine Software programmieren oder ein Triebwerk für einen Kampfjet. Die sind irgendwann weg.
Ja. Also, auch da wieder, das ist ein ziemlich komplexes Thema, es ist ein sehr politisches Thema. Beides spricht nicht dafür, dass sowas ganz, ganz schnell geht. Ich werbe sehr dafür, natürlich auch aufgrund der Steuerzahlersicht, dass wir da viele europäische Projekte aneinanderfahren. Wenn das aber, also zusammenfahren, nicht aneinander im Sinne von gegen die Wand, sondern wirklich zusammenfahren. Wenn es nicht funktioniert oder nicht so lange, wenn es zu lange dauert, dann muss man Themen auch selber vorantreiben. Und wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Es ist wieder das Thema, wenn Deutschland sagt, wenn die Bundesrepublik sagt, wir wollen diese Fähigkeiten haben und die sind uns als Staat wichtig, ja, meint, dann muss ich halt dann auch Geld hinlegen. Und wir diskutieren uns da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal zu Tode. Und da wäre einfach Handeln sinnvoller, auch wenn es vermeintlich oder tatsächlich 5 € mehr kriegt, weil hier geht es wirklich um das Thema Souveränität, Sicherheit und Staat. Das ist eben kein Markt wie jeder andere, wo ich sage, naja, da macht mir einen zivilen Hubschrauber dort oder dort und dann ist der 5 € billiger und dann ist das vergleichbar, sollen die, sondern der Staat hat ja umgekehrt auch eine Anforderung, sagt, aber ihr dürft es nicht exportieren und die Schurken starten. Und ich will das und das an Fähigkeiten drin haben, weil das für meine Soldaten hier wichtig ist. Und wenn ich das mache, dann gebe ich halt auch Geld dafür aus und das ist auch völlig in Ordnung.
Habe ich in der Vergangenheit auch gelernt, ob stark vereinfacht dargestellt jetzt, dass, was du eben gesagt hast, ich habe Anforderungen für meine Soldaten, an die und die Produkte, dass wir schon zu oft in der Vergangenheit wollten da Leute noch eine rote, eine grüne, eine gelbe, eine lila, eine Schleife haben. Und das hat eben auch massiv zu Kostenexplosionen geführt. Und da muss man ja ehrlicherweise dann vielleicht auch mal auf Industrieseite sagen, nicht ja, machen wir, wir customizen alles und überweis mal Geld, sondern sagen, nee, machen wir nicht. Also da liegt die Wahrheit sicherlich irgendwo in der Mitte und da müssten wir jetzt wirklich von Produkt zu Produkt das durchdeklinieren. Das würde in der Tat den zeitlichen Rahmen sprengen, oder sehe ich das falsch?
Ja, ich bin so, ich zuck so ein bisschen zurück, weil ich sage, ein klares Jein. Also zum einen sagen das die Unternehmen schon auch mal, sagen, also pass auf, dann muss das jetzt sein. Auf der anderen Seite, wenn mein Kunde, wenn ich zu meinem Bäcker gehe und sage, ich hätte gerne nicht nur 10 weiße Semmeln, sondern noch eine, die ist noch größer, und dann wird er die mir backen. Dann kostet die zwar ein Heidengeld, aber wird sie für mich machen. Warum soll der sich denn hinstellen und mir sagen, Junge, bist du bescheuert? Was willst du denn so ein komisches Zeug kaufen? Der will sein Geld haben, der will seine Sachen verkaufen. Und ein bisschen ist die Industrie so, zu Recht ja auch so aufgestellt, weil die müssen ihre Kosten decken, die müssen Gewinne erwirtschaften, die müssen die Mieter bezahlen, bla bla bla, die haben eine Gewinnerzielungsabsicht. Und das ist ja auch durchaus legitim. Also es ist nicht so schwarz-weiß, die sagen schon auch mal, nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, muss man diesen Blödsinn jetzt machen. Was ich dann mir eher wünsche, jetzt schwierige Diskussion, ich schaue mal so ein kleines bisschen in Richtung Ukraine, was man vielleicht ableiten kann. Lieber 80% heute als 100% nie. Hau doch mal so ein Ding raus und ja, dann ist es nicht perfekt. Und jetzt sind wir wieder bei meinem Eingangsstatement, das ist aber meine persönliche Überzeugung. Wir machen ja alles auch in der Rüstung für so ein Friedensszenar. Ganz blödes Beispiel, die werden ja auch durch die Gazetten rauf und runter geschoben, wenn in irgendeinem Kampfraum auch noch Schwangere sitzen müssen dürfen und so Krempel. Also welche Vorschriften da beachten müssen, da müssen Fahrzeuge auf jeder Straße fahren können und. Und da ist es vielleicht mal zweckmäßig zu sagen, pass auf, das Ding ist ausschließlich für so eine Mission, für so einen Kriegseinsatz da. Dann muss ich nicht jede Zivilvorschrift, nicht jede Friedensvorschrift einhalten oder zumindest zugrunde legen. Ist ein heikles Thema. Ich höre jetzt schon das Schreien im Hintergrund, wenn jemand das hört. Nur tendenziell, wir sind ja unter uns. Und das wäre so eine Richtung, wo ich sage, da kann man relativ schnell einfach Zeit sparen. Und dann,
Naja,
ja.
aber Andreas, ich glaube, um dich da auch in Schutz zu nehmen, es ist elementar, dass wir die absurdesten Beispiele vielleicht auch hier ansprechen, um aufzuzeigen, warum kommt es zu Verzögerungen. Weil am Ende kaufen wir beide wieder den geliebten Spiegel oder die Zeit und dann steht da Produkt X 18 Jahre später, 97 Jahre Entwicklungsdauer. Und wir beide wissen, naja, okay, es lag vielleicht daran, daran, daran und da wollte der das und da wollten die das. Und dann muss man genau wie du sagst eben auch mal die Komplexität reduzieren und dann entsprechend, naja, genau, du hast es 80% Lösung genannt. Ich glaube, da versteht jeder, was damit gemeint ist, auf die Straße bringen oder in die Luft oder aufs Wasser. So. Und weil die Gesamtbranche, also deswegen würde ich dahingehend auch sagen, das Argument natürlich ist, warum soll denn eine Industrie Nein sagen? Weil eben das Image so katastrophal ist und weil es zu jahrelangen Verzögerungen führt. Deshalb, genau aus diesem Grund, muss man dann eigentlich relativ deutlich sagen, klar können wir euch das basteln und ja, würden wir auch nochmal Geld mitverdienen, einen ordentlichen Deckungsbeitrag, aber das führt zu einer Verzögerung von weiteren 2 Jahren. Und die können wir uns hier nicht erlauben. Also wir auch. Weil am Ende ist die Industrie auch der Gelackmeierte. Und nicht nur, also sitzen ja alle in einem Boot am Ende dann. Und werden dann wieder angeprangert von den ganzen Talksendungen, die wir beide lieben, von diesen ganzen Magazinen, die wir beide lieben, von den ganzen, ja, von der vierten Gewalt, von den Medien. und auch von den Bürgern, die sich sagen, hey, was passiert denn da? Was soll denn das? Das kann doch nicht wahr sein. Immer alles zu spät, immer alles zu teuer. So. Und da, deswegen, genau aus diesem Grund, bin ich der Meinung, muss man, genau wie du sagst, eine 80% Lösung vielleicht auch mal konsequent durchziehen als Firma ABC, Airbus, Rheinmetall, you name it, Renk, egal. Die halt sagen, hey, Hensoldt, das können wir euch liefern, nicht von der Stange, aber ja, einigermaßen standardisiert, um eben auch dahingehend dann entsprechende Kapazitäten zu produzieren. Also ich kenne das nur vom A400M früher, die unterschiedlichen Versionen der ganzen Länder, die damals Erstbesteller waren. Ich rede jetzt von Jahr 2005 oder so, weiß ich gar nicht, wann das war, vor 20 Jahren ungefähr. Und Südafrika hat welche bestellt und ne? Und du kennst die ganzen, kann jeder bei Wikipedia nachlesen, das ist alles im Internet nachlesbar. Aber kein A400M glich dem anderen. Ja, alle mussten unterschiedlich sein, weil geht ja nicht. Und ja, klar lässt du dir das bezahlen. Unterm Strich musst du sich halt die Frage stellen, ist das dann gesamtwirtschaftlich gesehen, volkswirtschaftlich und für die Branche auch dann hilfreich, wenn man sagt, ja, machen wir alles.
Ich glaube, da liegt vielleicht auch aktuell ein Vorteil drin, dass auch die Industrie insgesamt jetzt merkt, oh, jetzt haben wir auch eine geänderte öffentliche Wahrnehmung, ein geändertes Interesse. Weil früher war das schon, hat man da einfach auf dieses ganze Rüstungsindustrie, Bundeswehr-Thema geschimpft und dann kam sowieso alles zu spät. Da waren alle sozusagen alle im Boot, alle schuld und man hat von außen drauf kommt. Jetzt glaube ich, kommt es vielleicht schon mal eher darauf an, dass man sagt, zügig und schnell was Gescheites liefert. Und sonst ist man wirklich da auch in so einer diskreditierten Situation. Und das wollen die Unternehmen dann auch nicht.
Ich möchte auf jeden Fall noch die Gelegenheit nutzen, weil wir beide kennen uns ja auch gut dann eben über den BDLI, wo du sehr engagiert auch da im Fachausschuss Human Resources arbeitest seit mehr als 10 Jahren, um da entsprechend auch dann ja, Marketingprodukte zu generieren für unsere Branche, damit Nachwuchskräfte dort arbeiten. Deswegen als Einstieg meine Frage an dich. Hat sich durch den Nachfragerückgang bei BMW und Audi in Bayern auch so ein, hat da so ein Verschiebebahnhof stattgefunden, dass die weniger Mitarbeiter brauchen, sodass wir eigentlich gar nicht mehr über einen Fachkräftemangel trotz des demografischen Wandels sprechen?
Ui, Entschuldige, ein klares Jein. Also, und zwar vor allem deshalb, da habe ich jetzt keine exakten Zahlen. Das kann ich jetzt nur ein Stück weit mutmaßen, weil die Automobilzahlen habe ich nicht. Da kann ich jetzt nur abschätzen. Was ich von den Kolleginnen und Kollegen aus Unternehmen und auch aus eigener Erfahrung sehe und höre, dass die Anzahl der Bewerber deutlich gestiegen ist, und zwar derer, die aus dem Umfeld Automobilindustrie kommen. So wie die Unternehmen auch, die eben fragen, Mensch, kann ich mich nicht da hinein transformieren, entwickeln, so fragen die einzelnen Mitarbeiter auch, Mensch, ist da nicht Plätzchen für mich frei? Das Zweite ist, dieses Thema Fachkräftemangel, das ist schon länger so eine Geschichte, wo man drauf schauen muss, an welcher Stelle, wie groß ist der denn? Weil du hast ja eingangs schon gesagt, wir sind eh keine Branche mit Hunderttausenden von Mitarbeitern und ja, was wir haben, ist immer noch ein Mangel an vielen Spezialisten, also da, die fehlen. Und jetzt schließt sich wieder das Thema Automotive. Salopp, die Herren Handwerker mögen es mir verzeihen, Bäcker und Metzger. Ja, du brauchst 100 Bäcker und jetzt sind 100 Metzger stehen da jetzt zur Verfügung. Das ist eben nicht ganz so einfach. Das Basic ist alles wunderbar, die können auch arbeiten und dann machen wir das, was wir bei den anderen Bewerbern auch machen. Wir schauen hin, bei wem glauben wir, aha, da will jemand wirklich, da hat jemand Spaß am Arbeiten, dem können wir dann auch was vermitteln. Und dann ist es ein bisschen Lernarbeit, also ein bisschen, da muss man halt schon Zeit investieren und dann aus- und umschulen. Aber das kriegt man hin. Und bei einigen werden halt sagen, nö, oh, das passt nicht so wirklich, das bringt nichts. Also ja, eine Entspannung hat sich ein Stück weit ergeben, aber eins zu eins jetzt zu sagen, naja, da sind doch jetzt 100.000 irgendwie zur Verfügung, also habt ihr doch nie wieder einen Fachkräftemangel, das ist eben auch nicht so.
Nö, die Wahrheit liegt in der Mitte und deine Mitglieder von den 340 suchen sicherlich einige auch Mitarbeiter. Mein Werbeblock ist da ja natürlich immer der für den Mittelstand. Heißt, Wir beide wissen, dass sich sehr viele Menschen bei Airbus, bei MTU und Lufthansa Technik bewerben in Deutschland an den verschiedenen Standorten und dass es vielleicht sehr viele sehr gute kleine Mittelständler gibt, die nicht so viele Bewerber erhalten. Und dieser Verschiebebahnhof funktioniert aus datenschutzrechtlichen Gründen eben nicht. Also rein theoretisch müsste man ja eigentlich sagen, das war ja immer so meine Idee, naja, in aller Herrgottsnamen, wenn, ich würfel jetzt mal irgendwelche Zahlen, vollkommen fiktiv, wenn sich bei Airbus 300.000 Leute bewerben würden und wenn die nur 2.000 Leute im Jahr einstellen würden, dann kann man sich das Delta ja leicht ausrechnen und dann wissen wir beide, meinetwegen ist die Hälfte nicht geeignet oder mehr als die Hälfte sogar. Aber es gibt sicherlich mehrere tausend Kandidaten, die sich bei diesen Riesenfirmen bewerben, und die dann irgendwann auch sagen, so, ja, nee, dann gehe ich halt in eine andere Branche oder die unsere Branche dann entsprechend gar nicht, einstellt. Und das ist natürlich dann schon ein Stück weit ärgerlich, weil du hast jemanden, der eigentlich sagt, ich will unbedingt in diese Branche rein.
Ja.
Aber ja, so ist das halt, glaube ich, in vielen Bereichen des Lebens. Die Leute wollen große Marken haben und wollen bekannte Turnschuhe tragen und bekannte, ja, bekannte Markenanzüge und sagen, ja, ich hab einen Anzug von Boss oder so und nicht von No Name kenne ich nicht und handgeschneidert, schief am besten auch noch mit einem Ärmel. Also,
Weil du das gerade sagst, jetzt springe ich mal ganz, ganz, ganz zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Jetzt bitte nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß gar nicht, wer zuhört. Also irgendwie, aber sollte da jemand auf die Idee kommen und sagen, Mensch, ich muss mich irgendwo bewerben, kann es durchaus mal sinnvoll sein, bei diesen Verbandsleuten da erstmal auf die Homepage zu schauen und dann und oder da einfach mal anzurufen. Nicht, dass wir, die einzelnen Verbände, so mordsmäßig viel neues Personal brauchen, sondern weil man dann schon so ein bisschen vorselektieren kann, weil man sagen kann, Mensch, sprich doch, geh doch mal zu der Veranstaltung oder bewirb dich mal bei der Firma. Und dann kommt genau das, was du gerade gesagt hast. Hör, kenne ich gar nicht. Was machen die? Die sind mindestens genauso spannend wie Airbus. Und dann kommt das so ein bisschen ins Rollen und man hat da auch mal so, man kann auch einfach mal unverkrampft fragen, hey, ich würde gern das und das machen. Habt ihr dann Mitgliedsunternehmen, die sowas anbieten? Sind die gut? Sind die nett? Kann man da hingehen? Wo wohnen die denn? All diese Geschichten.
ja, genau das sage ich auch. Also hin und wieder berate ich ja ganz, 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 ganz selten auch Kandidaten bei der Jobsuche, wenn ich der Meinung bin, das sind gute. So, ja, dann mache ich das kostenpflichtig und nicht umsonst, wie in der Vergangenheit sehr oft. So, gegen eine Schutzgebühr würde ich fast sagen. Und das ist einer der ersten Tipps auch, die ich denen gebe. Also angenommen, da will einer in Bayern neuen Job und sagt, geh auf die Bavaria-Homepage und mach eine Longlist, mach eine Shortlist. Schreib dir die Firmen und wenn du die Firma nicht kennst, frag mich, dann kenne ich die vielleicht. Und wenn ich die nicht kenne, dann klicke ich mal gemeinsam mit dir auf die Homepage und guck mal, was die machen. Dann kann ich es dir spätestens dann wahrscheinlich erklären. Punkt 1. Punkt 2, als sinnvolle Ergänzung in Anlehnung an meinen geliebten weißen Tennissport, habe ich auch mal festgestellt, dass wir hier in der Metropolregion in Hamburg, dass es kaum noch Vereine gibt, die Tennismitglieder aufnehmen. Das heißt, du suchst für dein 8-jähriges Kind einen Sportverein, hochemotional, du willst, dass dein Kind Sport treibt. Und dann hat der Verein A, B aus dem Stadtteil, nimmt keine Mitglieder auf. Dann was machst du? Du hörst auf und sagst, ja, dann sagst du dem Kind, du kannst kein Tennis spielen. Es gibt aber vielleicht andere Vereine, 2 Kilometer entfernt, die Mitglieder aufnehmen. Heißt, ich habe das vorgestellt, das wird wahrscheinlich auch bald kommen, dass es einen roten Punkt und einen grünen Punkt gibt. Grün heißt, wir nehmen Mitglieder auf. Rot, wir nehmen keine Mitglieder auf. Genau das Gleiche wäre auch meine wärmste Empfehlung an jeden Regionalverband als Dienstleistung gegenüber den Mitgliedern. Das könnt ihr ja selber pflegen, by the way. Du kannst dann entsprechend sagen, grün, wir stellen Leute ein. Also es lohnt sich. Klick drauf. Rot, wir stellen niemanden ein. Ist ja manchmal so. Wir haben Einstellungsstopp. Und lasst uns bloß in Ruhe mit den scheiß Bewerbungen. Du weißt, wie es ist. Das ist einfach Pain in the Ass. Das kostet nur Zeit, es kostet nur Geld, es sorgt nur für Frust auf allen Seiten. Alle sind nur frustriert, weil ja, die Bewerber auch sagen, das kann doch nicht sein, die haben doch gerade Leute eingestellt, ich kriege keine Antwort. Ja, man hat die Ressourcen nicht im Personalbereich. Man hat da nicht 40 Leute rumsitzen, die von morgens bis abends nur sich darum kümmern, Leuten abzusagen. Also da ist manchmal auch wirklich ein irrwitziges Verständnis, das wissen wir beide, Andreas. Ein irrwitziges Verständnis vorhanden oder eine komische Anspruchshaltung, wie Firmen Bewerbermanagement zu machen hätten. gerade, ich habe ja eben 1, 2, 3, 4 Zahlen ja, genannt, wo du sagst, der Tag hat auch nur 8 Stunden für jemanden im Recruitment-Bereich oder ja, meinetwegen 9. Aber das ist halt wirklich absurd. Deswegen, mein warmer Vorschlag, dass man da so ein Ampelsystem einführt, das ist in der heutigen Zeit ganz einfach, meiner Meinung nach, weil man dann eben auch relativ entspannt als Verband sagen kann oder ja, auf irgendwelchen Messen, hier, geht auf die Homepage in aller Herrgotts Namen und klickt euch durch die Seiten der Mitglieder. Anders ist es halt schwierig, weil sonst sagst du immer so, ey, ich habe gerade von jemandem gehört, der sucht in Oberpfaffenhofen einen Ingenieur oder so. Oder, ja, ich glaube, die in Manting suchen. Wenn man da sauber seine Daten pflegt, überhaupt die Stellenbörsen pflegt, das kann ich auch nur jedem Mitgliedsunternehmen dann empfehlen, das machen viele auch nicht, dann hat man da, man ist effizienter, man ist effektiver, man spart Zeit, Geld, Nerven und es ist fürs Image der Branche unglaublich wichtig.
Ja.
Jetzt kommst du.
Ja, kann ich bestätigen. Also freut mich natürlich, wir haben auch auf unserer Bavaria Homepage extra eine Seite, da können unsere Mitgliedsunternehmen eigene Stellen auch einstellen.
Umso besser.
Nicht nur auf deren Homepage, sondern auch bei uns, weil wir das eben auch gemerkt haben, dass der eine oder andere so ein bisschen, also der Bayer sagt Chumming, die sind so ein bisschen zurückhaltend, wollen erstmal so ein bisschen sich annähern und man weiß ja nicht, wir kennen uns ja kaum. Und dann sinkt vielleicht da auch die Hemmschwelle.
Absolut, absolut. Andreas, dann mach noch mal bitte Werbung für den Zukunftsflieger hier. Weil der Zukunftsflieger, mit dem würden wir uns so langsam in den Landeanflug begeben, rein gedanklich. Ja, aber jetzt kommt der Werbeblock für ein Herzensthema.
Ja, also das ist tatsächlich was, ich hole mal ein bisschen aus.
Gerne.
Vor ganz, ganz langer Zeit hat glücklicherweise der BDLI sich überlegt, Mensch, wir müssen da auch in Richtung junge Menschen, Nachwuchs, was tun, was machen wir denn da? Und da sind ja schon ganz viele Initiativen am Start, MINT, an den Universitäten läuft viel, DLR, School Labs und all so ein Zeugs. Und dann kann man auf die, wie ich finde, richtig gute Idee, wir fangen wirklich bei dem Übertritt, bei dem Übergang Grundschule, weiterführende Schulen an und haben dann was aufgelegt, was zunächst mal fokussiert war auf dritte, vierte Grundschulklasse, jetzt ein bisschen breiter ist. Und was haben wir da gemacht? Und jetzt sage ich wirklich wir, weil ich da Gott sei Dank schon seit mittlerweile auch 14 Jahren dabei sein darf. Das Kernstück ist ein Grundschulmagazin. Das klingt ein bisschen schräg. Es geht schlicht und einfach darum, den Kindern Wissen zu vermitteln. Spielerisch mit zwei Comicfiguren, wenn man so will, ein bisschen was zum Thema Luft- und Raumfahrt zu vermitteln. Tatsächlich, also wirklich auf einem hohen Niveau, ohne jetzt ins wissenschaftliche Nerdgeschwurbel abzudriften, sondern, doch, ich hoffe, das darf man hier mit Branding, Sendung mit der Maus gedruckt. Also wirklich so ein bisschen erklären, da sind Experimente drin und um diesen Kernbaustein Wissensmagazin haben sich dann Derivate entwickelt. Wir sind gerade dabei, wir legen jetzt wieder ein Quartett auf. Es gibt in regelmäßigen Abständen einen Experimentierkasten, der jetzt auch gerade wieder neu aufgelegt wurde. Und solche Geschichten Veranstaltungen darum. Und was mir am meisten Spaß macht, es geht wirklich darum, einfach, wir schreiben alle 16.000 Grundschulen an, die können da mitmachen, wenn sie wollen. Es gibt auch eine Homepage dafür, Zukunftsflieger heißt die auch. Und im Vordergrund, zumindest für mich, und das vertrete ich auch so, steht immer diese Wissensvermittlung. Und ob die später Luft- und Raumfahrttechnik studieren oder irgendwas anderes, ist mir eigentlich völlig egal. Das ist mir wurscht. Hauptsache, sie haben Spaß an diesem Lernen, an diesem Beschäftigen mit solchen Themen, sich da rein zu arbeiten, da mitzumachen und das auch aus einer oder gerade aus einer spielerischen Komponente heraus. Es gibt dann noch einen Wettbewerb dazu. Ja, da will mir auch so ein bisschen so nochmal so einen Punkt setzen, so ein Türmchen da reinbauen. Das ist auch immer ganz toll und das ist spannend zu sehen, was die Schulen und die Schulklassen dann daraus machen. Da gibt es unterschiedliche Formate, aber im Vordergrund steht einfach, dass wir den Schulen ein Angebot machen wollen. Nehmt doch mal das Thema Luft- und Raumfahrt in eure Schultage auf, macht was mit den Kindern und dann sind wir eigentlich alle schon glücklich. Und das ist echt ein geniales Programm. Und was ich auch witzig finde, es gibt ja Firmen, die zum Beispiel den Experimentierkasten auch nutzen. Tom, schau doch mal dich an. Ihr habt das ja auch mal irgendwann genutzt und es sind viele Unternehmen, die dieses Ding einfach auch mit einbauen. Entweder in Azubi-Ausbildung oder auch in so eine Art Team-Event. Also das kann ich auch jedem empfehlen. Das ist auch eine coole Geschichte.
Absolut, genau. Ich unterstreiche alles, dreifach, vierfach, was du eben gesagt hast. Und genau, danke für die Steilvorlage. Ich habe das damals mit den Mitarbeitern genutzt, die waren hellauf begeistert. Mitarbeiter, die Kinder im Grundschulalter hatten, das waren damals noch nicht so viele bei mir, haben das aber auch dann genutzt. Hängt ja auch mit der Altersstruktur der Mitarbeiter dann ein Stück weit zusammen, logischerweise. Aber da haben wir wirklich richtig gute Erfahrungen mitgemacht. Und das ist meiner Meinung nach auch dann so die Hauptzielgruppe, glaube ich. So die vielen Beschäftigten in der Luft- und Raumfahrt. Man sieht das immer auch bei den Tag der offenen Tür, wenn große Firmen da die Familien oder Family Days machen. Die Mütter und Väter, die dort arbeiten, die sind total stolz darauf, zu Recht auch, und zeigen das ihren Kindern sehr gerne, unabhängig von der Branche. Ist das ja so, dass Mama und Papa gerne mal zeigen, guck mal hier, hier fahre ich jeden Tag hin und das sind meine Kollegen und guck mal, das machen wir. Das ist doch das Normalste der Welt, by the way. Aber man merkt wirklich, dass gerade bei so emotionalen Produkt wie Flugzeug insbesondere oder Hubschrauber, dass da schon die Eltern noch mal ein bisschen stolzer sind, als man das sonst so kennt. So habe ich das zumindest wahrgenommen.
Ja, habe ich auch so erlebt. Fand ich auch sehr interessant. Jetzt bin ich ja selber Ingenieur, wenn man so will. Habe jetzt wenig damit zu tun, aber immerhin, ich darf mich so nennen. Und ich fand das ganz interessant, so in den ersten Jahren, jetzt habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen dran gewöhnt, gerade die Ingenieure, diese Hightech-Freaks, die Wissenschaftler fast schon und Wissenschaftlerinnen, also um Gottes Willen, ja, jetzt nicht, da war das immer ganz faszinierend zu sehen, weil du denkst dann, naja, die machen halt ihre Simulation, ihre Nachweisführung, Berechnung, was, Entwicklung. Aber wenn es dann um das Thema Kinder und Produkt erläutern geht, dann waren die alle extrem motiviert, leidenschaftlich dabei, emotional begeistert. Also das war, ich hatte am Anfang Sorge, oh je, hoffentlich kriegen wir das hin. Das war eigentlich immer das Allerbeste, was man machen konnte.
Absolut. Andreas, ich hatte ja den Landeanflug erwähnt. Famous Last Words. Gibt es eine Frage, die ich vergessen habe zu stellen? Irgendein Thema, was dir noch auf dem Herzen liegt? Also ich will dich hier ja keinesfalls abwürgen. Aber vielleicht gibt es ja irgendetwas, wo du sagst, also das müssen wir noch kurz ansprechen.
Ja, Frage, keine Ahnung. Wenn man nächstes Jahr noch so ein Ding, das finde ich ziemlich witzig jetzt. Ich bin jetzt beruhigt, fand ich sehr cool. Famous Last Words. Eher andersrum, weil du vorhin sagtest, ja, was wünschen wir denn? Hört auf zu jammern. Also ich weise ja selber sehr oft, weil es mein Job ist, auch auf Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, egal wie man das nennt, hin. Und ich habe so eine Grundüberzeugung, wenn ich es erstmal kenne, dann glaube ich, kann ich so ziemlich, oder können wir, jetzt meine ich uns alle, können wir so ziemlich jedes Problem lösen. Also ich habe immer nur Sorgen vor Sachen, die ich noch nicht weiß. Wenn ich das Problem erstmal kenne, dann findet man schon eine Lösung dafür. Und ich glaube, das könnte jetzt mal öfter wieder mitschwingen in allen Diskussionen. Ja, natürlich haben wir jetzt, und ich will sie nicht kleinreden, ausreichend viele Krisen aktuell am Start. Also in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, auf dem Mond, überall, weiß ich. Und ich rede sie auch nicht weg. Ich sage nur, das sollte uns nicht den Optimismus nehmen und sagen, komm, dann arbeiten wir halt dran und dann lösen wir eins nach dem nächsten und das kriegen wir schon hin.
Das nehme ich mir zu Herzen. Also ich habe bei mir auch festgestellt, dass ich ein bisschen negativer geworden bin im Vergleich zu vor 20 Jahren. Dass ich tendenziell auch sage, das geht nicht, und die Brücke, und ne, der Straßenbau, und schon wieder ein Schlagloch. Du weißt, was ich meine. Insofern, das nehme ich jetzt zum Anlass, da auch ein bisschen,
positiver. Kriegen wir alles hin.
Genau, so wie früher auch. Ne? Wir kriegen schon gewackelt irgendwie. Ja. Prima. Super, dann vielen, vielen Dank an Andreas Gundel, Geschäftsführer von Bavaria. Wie viele Leute arbeiten bei Bavaria ungefähr?
Das habe ich vergessen zu fragen. Also, okay. Wir haben so ein paar von außen immer wieder mal.
Und ihr sitzt in?
Oberpfaffenhofen.
Wunderbar. Okay, das nochmal der lieben Ordnung halber. Wenn Leute jetzt Autogramme sich holen wollen bei dir, dann müssen sie nach Oberpfaffenhofen fahren.
Kein Problem, sind alle herzlich eingeladen.
Wunderbar. Sonderflughafen dort, auch ein Riesenstandort, unglaublich viele Firmen. Vor Ort. Ja. UHB und hast du nicht gesehen, ne?
Das ist super, aber es ist ja nur, sag mal, die Geschäftsstelle, wir können in jedem anderen Dörfchen, Städtchen in Bayern sitzen. Sorry, nimm's mir nicht krumm, Hauptsache Bayern. Und wer auch immer da jetzt zuhört und nicht aus Bayern kommt, ihr seid alle herzlichst eingeladen.
Wunderbar. Prima. Dann erneut herzlichen Dank, Andreas Gundel. Alles Gute für dich und auf bald.
Vielen Dank. Bis
Ciao.
bald.
Hört die anderen spannenden Folgen mit Managern von Lilium Arcosa, der DFS, Hensoldt, OHB, Autoflug, der Deutschen Aircraft, dem Hamburger Airport und dem BDLI sowie Brötje Automation. Folgt uns bei LinkedIn. Meldet euch gerne, wenn ihr auch eine Folge aufnehmen wollt. Wir erreichen mit dem Aerospace Manager Podcast ca. 10.000 Menschen.